Robert Habeck ist der Mannschaftskapitän der deutschen selbsternannten Fortschrittskoalition. Der Vizekanzler gibt den Takt vor, wenn es um die großen Themen geht. Er baut die deutsche Wirtschaft um. Seine Entscheidungen reichen bis in den Heizungskeller. Habeck steht für die Energiewende der Ampelregierung. Eine 500.000 Wärmepumpen sollen in diesem Jahr eingebaut werden, so Habecks Plan. Verkauft wurden bislang 90.000 im ersten Halbjahr. Ist also eine große Diskrepanz. Kann diese Energiewende überhaupt gelingen? Dazu begrüßen wir Frank Hennig, Diplom-Ingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung. Herr Hennig, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Seit Anfang des Jahres ist das Gebäudeenergiegesetz in Kraft. Das sollte eigentlich für einen Schwung für die Wärmepumpe sorgen. Der bleibt aber aus. Wenn es so weitergeht, werden sogar weniger Wärmepumpen eingebaut als 2022. Woran liegt das?
Ja, das liegt am Gesetz an sich. Das ist unausgegoren. Das ist wahrscheinlich eines der schlimmsten Bürokratiemonster, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Es ist nicht durchdacht. Es unterliegt keiner Plausibilitätsprüfung. Hier sind einfach die Wünsche der Agora-Energiewende aufgeschrieben worden und die werden nicht erreicht werden. Die Bevölkerung reagiert mit Zurückhaltung, mit einer abwartenden Haltung, völlig berechtigt. Und das führt natürlich zum Einbruch des Absatzes von Wärmepumpen.
Aus Sicht von Robert Habeck und den Befürwortern war es vielleicht auch einfach irgendwie kommunikativ nicht gut gelöst. Dann kamen die großen Zeitungen und haben von Heizhammer gesprochen. Dann gab es das Problem mit dem Bundesverfassungsgericht, was gesagt hat, ihr dürft jetzt noch nicht drüber abstimmen, ihr dürft erst nach der Sommerpause drüber abstimmen. Vielleicht ist das einfach ein Missverständnis. Sie sagen aber, das ist Bürokratie. Was genau ist das Problem des Gesetzes?
Ja, der Inhalt. Also man fokussiert hier auf eine gewünschte Technologie, im Wesentlichen die Wärmepumpe, ohne überhaupt abzuchecken, ist das sinnvoll unter deutschen Verhältnissen. Das ist es nicht. Es wird ja immer vorgegeben, die Bürger sollen geschützt werden vor stark steigenden Öl- und Gaspreisen. Es wird aber keineswegs erwähnt oder vorgeschaut, wie stark denn die Strompreise steigen werden. Deutsche Energiepolitik ist ja bekanntermaßen Abschaltpolitik. Das heißt, wir verringern unsere gesicherte Einspeisung, die Menge, die Kapazitäten, setzen alles auf den Strom, auch hinsichtlich der E-Mobilität. Aber wir verknappen das Stromangebot, was natürlich auch zu steigenden Preisen führt. Andere Länder wie die nordischen oder Schweiz und Österreich sind mit den Wärmepumpen viel weiter, vor allen Dingen aber dadurch, dass dort der Strompreis niedriger ist. Also hier gibt es einen Zielkonflikt, der nicht auflösbar ist. Die Regierung hat sich hier leiten lassen von dem Faktor Strom. Diese E-Society, die allen vorschwebt, die ist in Deutschland nicht machbar, weil wir einfach die Kapazitäten nicht mehr haben werden. Aber man braucht dieses Argument, um immer wieder die Forderung zu untermauern, wir brauchen mehr Erneuerbare, aber die helfen uns dabei gerade nicht. Was noch schlimmer ist am GEG, ist sozusagen die Ehrlichkeit von Minister Habeck, indem er auf einem Bürgergespräch gesagt hat, es sei ein Test gewesen, das GEG. Also da fühlt sich die Bevölkerung dann schon wie die Laborratten, an denen er seine grünen Allmachtsfantasien auslebt.
Ich darf es kurz zitieren. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Das waren die Worte von Robert Habeck. Was ist das Ergebnis dieses Testes?
Ja, der Test geht schief. Wir sehen das am Einbruch des Verkaufs von Wärmepumpen. Der Verkauf von Ölheizungen steigt indessen. Gasheizung hält sich in etwa. Das heißt, die Leute sind überaus misstrauisch und werden, solange es geht, ihr Heizungssystem überhaupt nicht anfassen. Und über die nächste Zeit werden wir sehen, was alles nicht funktioniert, angefangen von der kommunalen Wärmeplanung über die Kapazitäten im Netzausbau. Das passt alles nicht zusammen, das ist nicht durchgerechnet. Hier sind Wünsche aufgeschrieben worden, die man nicht gecheckt hat, wo man keine Plausibilität geprüft hat. Aber ich denke, das ist kennzeichnend für viele Ergebnisse grüner Politik. Wir werden ja auch keine 5 Windkraftanlagen am Tag haben, wie das der Kanzler wünschte, keine 500.000 Wärmepumpen im Jahr, keine 400.000 Wohnungen im Jahr. Das sind alles Wunschzahlen, die sich in der Politik wiederfinden, zum Teil in Gesetze gegossen, die aber unrealistisch sind.
Im vergangenen Jahr gab es nun mal eine Renaissance der Gasheizung. Es wurde aus der Branche auch mitgeteilt, dass intakte Gasheizungen jetzt ausgetauscht wurden, in der Hoffnung, dass man sie noch lange nutzen kann. Es könnte aber auch sein, dass das ein absolutes Eigentor der Hauseigentümer ist. Denn durch den Umstieg auf die Wärmepumpe wird es ja weniger Gaskunden geben. Da aber die Gaskunden das Gasnetz bezahlen, könnte es für die Kunden enorm teuer werden. Schätzen Sie diese Befürchtung?
Ja, das ist in Teilen möglich. Ich halte es aber für nicht wahrscheinlich, dass in Größenordnung Gasheizungen abgeschafft werden. Zum einen gibt es ja die Option, synthetisches Gas einzusetzen, Biomethan oder anderes. Das ist natürlich auch kostenmäßig, naja, etwas schwierig zu beurteilen. Aber dieser Ansatz, der auch von Agora Energiewende kam, man solle jetzt schon den Rückbau der Gasnetze planen, das ist natürlich einigermaßen Unfug. Wir werden, was den Ausbau der Wärmepumpen betrifft, wenn er denn großflächig kommen sollte, begrenzt sehen durch den Ausbau der Verteilnetze. Wir haben in Deutschland etwa 1 Million Kilometer Verteilnetze, die aber ganz überwiegend unterirdisch verlegt sind im städtischen Bereich und die an sehr vielen Stellen verstärkt werden müssen. Das ist eine Aufgabe, die dauert Jahrzehnte. Dazu kommt, dass die Wärmepumpe selbst natürlich kostenmäßig schon eine beachtliche Investition darstellt und dass sie vor allen Dingen im Neubaubereich optimal arbeitet. Im Bestand ist der Einsatz einer Wärmepumpe zu hinterfragen. Hier ist eine ordentliche Gasbrennwertheizung zum Beispiel auch aus Sicht der Emissionen günstiger, denn wir müssen ja beachten, dass ein Teil unseres Stroms immer noch fossil erzeugt wird. Und wenn man vergleicht am Ende die Emissionen einer Gasbrennwertheizung mit denen einer Wärmepumpe, die anteilig mit fossilem Strom betrieben wird, dann ist hier kein Vorteil zu sehen.
Herr Hennig, von Ihnen stammt ja der Ausspruch, Energie lässt sich nicht wenden. Gehen wir mal 2 Jahre zurück. Also das war die Zeit, wo man tatsächlich Angst hatte vor Brownouts, vor Blackouts. Winfried Kretschmann sprach vom Waschlappen als brauchbare Erfindung. Also die Bevölkerung sollte sich einstellen auf einen Winter, wo es vielleicht auch Notabschaltung gibt. Das ist aber alles nicht passiert. Müssen wir uns da nicht bei der Regierung bedanken?
Nein. Also das große Risiko unmittelbar nach Eintritt des Ukraine-Krieges, was bestanden hatte, das ist erstmal beseitigt. Wir haben auch im letzten Winter volle Gasspeicher gehabt. Wir haben jetzt eine Möglichkeit durch LNG. Wir decken uns vom westeuropäischen Markt mit ein. Zum Teil wurde auch Kohle verstärkt eingesetzt. Also die Versorgungssicherheit ist wieder besser geworden. Sie ist aber nach wie vor schlechter als vielleicht vor 5 oder 10 Jahren, weil durch unsere Abschaltpolitik natürlich die gesicherten Kapazitäten vermehrt vom Markt gehen und wir mit Zufallsstrom, also mit natürlichem Strom, der volatil anfällt, keine Versorgung herstellen können. Diese Erkenntnis hat offensichtlich noch nicht alle erreicht, aber man liest jetzt immer mehr in den Medien, dass wohl doch einigen Politikern bewusst geworden ist, dass nachts die Sonne nicht scheint und manchmal der Wind nicht weht. Das ist eine gigantische Erkenntnis. Trotzdem gilt weiterhin das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und der Atomausstieg ist vollzogen. Man ist offensichtlich wild entschlossen, so weiter zu verfahren. Wenn es auch an einer Stelle schon ein Zurückrudern ist, das ist der vorgezogene Kohleausstieg in NRW bis 2030. Hier haben wohl nun alle Beteiligten erkannt, dass das so nicht kommen wird. Ja, wir schauen mal die nächsten Jahre an. Die Gesamtsituation wird sich nicht verbessern. Im Gegenteil, auch die Schwankungen, die eingetragen werden durch Wind und Solar, nehmen immer weiter zu. Wir haben enorme Mengen an Stromimporten und gleichzeitig jetzt in den Sommermonaten über die Mittagszeit gewaltige Exporte, allerdings zu gänzlich verschiedenen Preisen. Wir exportieren oft zu negativen Preisen, importieren zu hohen Preisen. Diese Preisdifferenzgeschäfte, die kommen unseren Nachbarn zugute, schaden uns aber volkswirtschaftlich, vor allen Dingen auch den Stromkunden, die das am Ende über den Netzentgelte alles bezahlen müssen. Und auf diese Weise kommen wir nie zu 100% erneuerbar, aber das hat offensichtlich noch nicht jeder verstanden.
Deutschland ist das Land der Ingenieure. Sie sind ja selber einer. Und Ingenieure stehen für intelligente Lösungen. Lassen Sie mich mal eine aufzeigen. Also, Erfolg der Regierung, so sieht sie das jedenfalls selber. 58% des erzeugten Stroms im ersten Quartal kam aus erneuerbaren Energiequellen. Ja, natürlich überwiegend dann zur Mittagszeit. Aber das Stromnetz ist noch nicht intelligent genug. Wir brauchen beispielsweise Elektroautos, die den Strom zur Mittagszeit tanken und ihn dann später wieder abgeben, wenn wir in eine Dunkelflaute kommen. Wir brauchen Speicherwerke, wir brauchen Batteriespeicher. Wenn wir das alles kombinieren, also Smart Meter, intelligentes Verbrauchen, Abgeben von Elektroautos, kommen wir dann in absehbarer Zeit zu einem Punkt, wo man sagen kann, ja, wir können tatsächlich mit Wind und Photovoltaik die deutsche Energiepolitik entsprechend anpassen?
Es gibt bestimmte Flexibilitätsoptionen, die man nutzen kann und auch nutzen sollte. Aber zunächst die Zahl 58%, das ist auch wieder so eine, ich sag mal, Schaufensterzahl. Das ist ein Durchschnittswert. Das Stromnetz muss aber in Echtzeit zu jeder Sekunde ausgeglichen sein, also Erzeugung und Verbrauch. Das können diese Erneuerbaren in keiner Weise leisten. Dazu kommt, 58% sind auch deshalb im Jahresdurchschnitt so viel, weil unser Verbrauch gesunken ist durch die entsprechenden Rückzüge in der Wirtschaft und dass wir mehr Strom importieren. Deswegen ist der Eigenanteil, den wir mit konventionellen Kraftwerken erzeugen, gesunken und der Anteil an erneuerbarem Strom gestiegen. Wie weit kann man das treiben? Das ist die Frage. Wie gesagt, wir importieren zeitweise schon sehr große Mengen, 12 bis 15, 16 Gigawatt. Theoretisch möglich sind etwas über 20. Ja, und die E-Autos, das ist ein heißer Traum, diese als Schwarmspeicher zu benutzen. Ich habe mal eine Presseanfrage gemacht an verschiedene Regionalversorger, inwieweit sie Tarife anbieten, mit dem ich mein E-Mobil vielleicht vermarkten könnte, in dem Sinne, dass ich einen Teil meiner Batteriekapazität dem Versorger zur Verfügung stelle. Und es gab die einheitliche Antwort, die Versorger unternehmen an dieser Stelle nichts, weil es keinerlei gesetzliche Regelung dazu gibt. Wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, dann steht wieder der Mensch im Weg, weil wenn Sie als E-Auto-Besitzer, wie würden Sie die Gebrauchsweise Ihres E-Mobils ausrichten? Doch vermutlich danach, wie Sie fahren wollen, wie Ihre täglichen Strecken sind. Und wenn Sie nach Hause kommen und der Akkustand ist relativ weit runter, dann werden Sie sicherlich so schnell wie möglich den Akku wieder vollladen wollen. Das wäre unter einer Regie des Versorgers so nicht möglich. Der würde Ihnen dann irgendwann in den nächsten 8 oder 10 Stunden ein bestimmtes Ladestromkontingent zur Verfügung stellen. Und dann wäre der Akku noch nicht mal voll, sondern in einem vereinbarten Ladezustand. Also diese Idee, Schwarmspeicher mit E-Autos ist, ich sag mal, ein hervorragender Traum, eine Illusion. Dazu kommt, dass wir diese 15 Millionen E-Mobile bis 2030 nicht haben werden, sondern wesentlich weniger. Und das noch größere Problem, mit jedem E-Auto-Besitzer oder Halter müssten Individualverträge gemacht werden, wie viel Kapazität seiner Batterie dann vom Versorger genutzt werden könnte. Dann bräuchte es eine Datenschnittstelle, es bräuchte geänderte Software an der Ladestation und an den E-Mobilen. Es gibt meines Wissens nur 2 E-Mobiltypen, 2 japanische, die das könnten von Fabrik aus. Alle anderen E-Mobile müssten nachgerüstet werden oder entsprechend die neuen anders gebaut werden. Also das ist, was die Speicher betrifft, ist diese Variante mit E-Mobilen die unwahrscheinlichste von allen.
58% des erzeugten Stroms im ersten Quartal kam aus erneuerbaren Energiequellen. Klimaschutzminister Habeck und das Umweltbundesamt haben gemeldet, dass Deutschland seine Klimaziele 2023 eingehalten habe. Das sind die Erfolgsmeldungen der deutschen Bundesregierung. Die andere Seite der Medaille haben wir mit Frank Hennig besprochen. Er ist Diplom-Ingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung. Mehr von ihm lesen Sie in seinem Buch Klimadämmerung. Herr Hennig, vielen Dank.
Bitteschön.